Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Diesen Bibelvers aus dem Matthäusevangelium, den haben Sie bestimmt schon irgendwann mal gehört. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber stimmt das? Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe. Sie kennen das sicher von einer Vereinsversammlung oder einer Gremiensitzung oder vom Pfarrgemeinderat oder Wohnungseigentümerversammlung, was auch immer. Wenn genügend Mitglieder beisammen sind, dann ist die Runde beschlussfähig und es kann losgelegt werden. Gerne verlassen wir uns darauf, dass es mit Jesus genauso ist. Sind mindestens zwei Christen versammelt und sagen, sie seien das auch im Namen des Herrn, schwupp, automatisch ist Jesus mitten unter ihnen. Ja, aber geht das wirklich so einfach? Funktioniert Glaube, Gemeinde, Gemeinschaft und Nachfolge und Mission und Evangelisation wirklich so wie eine Vereinssatzung? Zugeschaltet aus Mannheim ist uns dazu Herr Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung, ICPE Mission. Das ist eine katholische Laienmissionsorganisation. Seit über 20 Jahren schon ist Michael Papenkort für ICPE vollzeitlich tätig. Er geht dazu zum Beispiel in Gemeinden und Gruppen, hält dort Vorträge und Workshops, deren Ziel immer eine neue, persönliche, ja auch intime und tiefere Begegnung mit dem Auferstandenen ist. Eine Begegnung, die uns im Innersten wirklich verwandeln wird. Herr Papenkort, herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie sich mal wieder die Zeit für uns genommen haben.
Guten Morgen, Herr Müller, gerne.
Herr Papenkort, unser Thema, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, stimmt das? Sie haben mal wieder einen Impulsvortrag vorbereitet. Wir sind sehr gespannt drauf. Herr Papenkort, jetzt haben Sie das Wort und ich wünsche Ihrem Hals, der ein bisschen angegriffen ist, gute Ölung.
Das wird schon funktionieren.
Also, ich bitte.
Dieser so liebe Vers, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ist genauso, wie Sie das gerade gesagt haben, Herr Miller. Der kommt immer oder meistens genau dann ins Spiel, wenn wir uns morgens versammeln. Hier haben wir uns mal versammelt zu einer Wortgottesfeier morgens. Da waren nur vier Leute da. Und dann war die Eröffnung halt. Wir sind zwar nur wenige, aber wo zwei oder drei, und da kommt dann der Vers rein. Ich möchte gerne heute Morgen diese Zeit benutzen, nehmen, einfach einmal über diese so oft zitierten Worte ein bisschen nachzudenken, sie ein bisschen anzuschauen. Der Satz ist ja nun nicht wirklich schwierig, er ist nicht lang, er hat keine Fremdworte, der müsste sich doch uns heute Morgen erschließen können. Was uns meistens abgeht bei solchen Sätzen, ist der Zusammenhang. Wir wissen in der Regel nicht, in welchem Zusammenhang denn solche Verse eigentlich stehen. Wo finde ich denn diesen Vers eigentlich? Selbst wenn ich ihn vorgelesen bekomme, verkündet bekomme, im Evangelium, morgen, sonntags morgens in der Kirche, gehen nur ganz wenige nach Hause und schauen mal nach, wo denn dieses Evangelium im Neuen Testament zu Hause ist. Der Zusammenhang, er hilft uns. Wir sind jetzt mit diesem Vers mittendrin im Kapitel 18 im Matthäusevangelium. Und dieses Matthäusevangelium in meiner Heiligen Schrift hier hat eine interessante Überschrift. Da steht als Überschrift drüber die Gemeindeordnung. Und dann geht das zunächst einmal los mit dem Rangstreit der Jünger. Wichtige Frage, wer ist hier der Größte? Das wissen Sie, dann kommt das kleine Kind und ne, so. Also der Rangstreit der Jünger. Dann sagt Jesus ein paar Takte dazu, was wir mit Kleinen nicht machen sollen. Und wer die Kleinen zu Bösen verführt, dann kommt was mit einem Mühlstein um den Hals. Und diese Geschichte kommt da als Nächstes. Dann erzählt Jesus von Händen und Füßen, die wir abhauen sollen, wenn sie uns denn zu Bösem verführen. Dann erzählt Jesus etwas von 100 Schafen und kommt wieder auf dieses Kleine. Nicht eins von den Kleinen soll verloren gehen. Dann spricht Jesus über brüderliche Zurechtweisung. Wenn dein Bruder sündigt, geh hin, stell ihn zur Rede. Und jetzt kommt dann unser Vers. Jetzt kommt dieser Vers, wo dann Jesus sagt, weiter sage ich euch. Also als nächstes sage ich euch, wenn sich zwei von euch auf Erde einig sind, um was sie bitten wollen, so wird es ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gleich als nächstes kommt Petrus und fragt, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? Und dann wissen wir, ne, 77 Mal ist die Antwort. Und Jesus schiebt dann zur Erklärung gleich nochmal hinterher dieses Gleichnis von dem unbarmherzigen Schuldner, dem eine Riesenschuld vergeben wird, er selber aber seinem Mitbruder die winzige Schuld nicht vergibt. Dieser Zusammenhang ist wichtig. Es geht hier also darum, wie wir als Gemeinde miteinander leben, miteinander umgehen. Das ist ein ganzes Kapitel, das sich damit befasst. Und da mittendrin steht dieser liebe Vers. Das Wort, das uns nicht unbedingt immer gleich auffällt, es heißt dort nicht einfach, wo zwei oder drei versammelt sind, sondern wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und das ist natürlich mal hilfreich, wenn wir schauen, was denn Name hier eigentlich bedeutet. Ich habe einen Namen. Ich heiße Michael. Ist das hier mit dem Namen gemeint? Von dem Michael gibt es in Deutschland weiß ich wie viele Tausende. Hier kann das aber wohl so ja nicht gemeint sein. In unserem lieben Katechismus, Sie kennen ja schon die Zahl 203, der Abschnitt halt, da heißt es, seinem Volk Israel hat Gott sich dadurch offenbart, dass er es seinen Namen wissen ließ. Der Name drückt das Wesen, die Identität der Person und den Sinn ihres Lebens aus. Das ist ein wichtiger Satz, er hilft uns in der Heiligen Schrift an vielen, vielen Stellen. In der Heiligen Schrift drückt der Name das Wesen, die Identität der Person und den Sinn ihres Lebens aus. Es ist also nicht einfach so ein Name, der mit der Person irgendwie gar nichts zu tun hat. Wie Beispiel Michael, der Name passt auf so viele. Hier ist offensichtlich der Name etwas, was der Identität der Person zukommt, die diese Identität eben ausdrückt, also sehr einzigartig ist. Es drückt das Wesen dieser Person aus. Wenn wir dann jetzt unseren kleinen Vers lesen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann Name steht für Wesen. Wenn also zwei oder drei in meiner Art und Weise, meinem Wesen entsprechend, so wie ich, wenn sie so versammelt sind, das heißt, dann wenn wir uns in seinem Namen versammeln, dann müsste das ja auch etwas von ihm widerspiegeln. Schauen Sie, stellen Sie sich vor, der Bürgermeister ruft Sie an und bittet Sie doch ganz herzlich in seinem Namen an, weiß ich, irgendetwas teilzunehmen und zu sprechen. Dann gehen Sie dahin, wahrscheinlich nicht in Jeans, sondern eben so, wie Sie sich vorstellen, dass der Bürgermeister dahin ginge. Und Sie werden versuchen, dort den Bürgermeister so zu vertreten, dass sein Denken, Handeln, seine Art und Weise da sichtbar wird, weil sie ja eben ihn vertreten. Dazu müssen sie ihn allerdings kennen. Wie können sie den Bürgermeister vertreten, wenn sie ihn gar nicht kennen? Wenn wir uns also im Namen Jesu versammeln wollen, heißt das nicht einfach, wir kommen zusammen, machen das Kreuzzeichen, und schon ist es da. Denn was oft passiert, ist, wir versammeln uns, wir machen das Kreuzzeichen, benehmen uns aber trotzdem eigentlich wie jeder andere auch. Und wir gehen miteinander auch nicht wirklich anders um als all die anderen. Es geht also, ne, erstmal spricht Jesus über brüderliche Zurechtweisung. In unserem Kapitel sind wir wieder bei dem Zusammenhang. Er spricht über brüderliche Zurechtweisung. Und dann sagt er weiter, sage ich euch, wenn sich zwei von euch auf Erde einig sind, um was sie bitten wollen, wird es ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Dieses Wort einig sein, einig werden, da möchte ich einen Moment dran festhalten, weil da im Griechischen ein ganz fantastisches Wort gebraucht wird. Das verstehen Sie auch gleich. Dieses griechische Wort heißt Symphoneo. Und Sie sehen gleich, welches Wort wir davon ableiten. Symphonie. Das Wort kommt von diesem griechischen Wort. Symphoneo, Symphonie. Das heißt, sich einigen, übereinstimmen, im Einklang sein. Nicht in der Einheitsübersetzung, da heißt es einfach nur, wo zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten. Das tut mir leid, aber diese Übersetzung ist wirklich zu schwach und drückt nicht wirklich aus, was wir dort eigentlich finden. Es geht um dieses Übereinstimmen, um dieses im Einklang sein. Und nehmen wir dieses Bild ein paar Momente auf und schauen wir uns dieses Bild einfach einen Moment an. Wir sind jetzt in diesem Vers, wo, wenn sich zwei von euch auf Erden einig sind, um was sie bitten wollen, wird es ihnen zuteil werden. Denn wo zwei oder drei. Also sind wir im Moment bei dieser Symphonie, bei diesem Einigwerden. Wenn Sie eine Symphonie einmal besuchen, in so einem riesen Konzertsaal, Sie kommen da rein, sind ein bisschen früher da, dann findet irgendwann ein fürchterliches Getöse statt, weil die Leute alle ihre Instrumente stimmen. Das sind also nicht einfach nur einzelne Instrumente, wo jeder irgendwie seins stimmt, so wie er gerne möchte. Nein, die stimmen sich aufeinander ab. Und dieses Abstimmen, dieses Einstimmen ist richtig viel Arbeit. Können die das richtig gut, aber nicht so fürchterlich lange, aber schon ein bisschen. Sie haben also verschiedene Instrumente, sehr verschiedene Instrumente, aber diese Instrumente werden aufeinander abgestimmt. Aber jetzt stimmen sie sich auch nicht einfach irgendwie ab, sondern sie gehen alle von einem Kammerton A aus. Sie haben einen gemeinsamen Punkt, von dem aus sie sich einstimmen. Und wenn sie dann fertig sind, steht vorne dieser Mann, wir nennen ihn Dirigent, und das ganze Orchester macht genau, was der Dirigent anzeigt, wenn er es anzeigt. Da steht dann nicht einer auf und sagt, Leute, ich weiß das viel besser, wir spielen einfach ganz anders. Wenn ihr nicht wollt, ich spiele jetzt meinen Stiefel, lass den Dirigenten doch zeigen, was er will. Nein, das macht natürlich kein Mensch. Das macht ja eben das Schöne dieser Symphonie aus, wo es eben ein Einklang ist, wo es eben zusammenklingt, zusammenklingen kann, weil sie aufeinander, miteinander sich eingestimmt und abgestimmt haben. Sie sind sich auch alle einig, dass sie heute Beethovens Neunte spielen. Und da sind nicht ein paar dabei, die sagen, wisst ihr was, wir spielen heute einfach mal Beethovens Fünfte. Weil es wäre dann ja wieder keine Symphonie. Wenn sich zwei von euch auf der Erde einig sind, wenn zwei von euch auf der Erde diese Symphonie spielen können, in Einklang sind, zusammenklingen. Die Frage ist dann ganz einfach, in meiner Gemeinde, ist meine Gemeinde eine Symphonie? Klingt das zusammen? Oder in meiner Gemeinschaft, meiner Gebetsgruppe, meinem Gremium oder im Kirchenchor? Pfarrgemeinderat, wo auch immer, ist das eine Symphonie? Wie stimmen wir denn unsere Instrumente aufeinander ab? kommen wir nachher noch ein bisschen zu, aber es hat bestimmt etwas damit zu tun, dass wir miteinander reden müssen. Und wir müssen auch das Stück kennen, das gespielt wird. Wir müssen das zu Hause üben. Nicht? Die Leute, die in der Symphonieorchester spielen, die kommen nicht einfach dahin, mal gucken, was geht. Die üben das Stück zu Hause. Und zwar richtig viel. Immer wieder. So eine Symphonie ist nicht einfach spontan da. Das ist richtig viel Arbeit. Da gibt es noch ein zweites kleines Wort, das wir in der Regel übersehen. Unser Lieblingsvers, wo zwei oder drei versammelt sind, fängt mit denn an. Es heißt denn, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Dieses kleine Wort denn. Es stellt einen Zusammenhang her. Es ist wie eine Schlussfolgerung, so wie ein weil. Hören wir den Vers einfach noch einmal. Weiter sage ich euch, wenn sich zwei von euch auf der Erde einig sind, um was sie bitten wollen, so wird es ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, dieses Einigsein, diese Symphonie gehört zu diesem in meinem Namen versammelt sein. Das hat miteinander etwas zu tun. Darum ist dieses kleine Wort denn so wichtig. Wollen wir uns also im Namen des Herrn versammeln, dann ist das bestimmt nicht etwas Spontanes, das einfach dadurch eine Wirklichkeit wird, dass wir es behaupten. Uns einfach hinstellen und sagen, Mensch Leute, jetzt sind wir im Namen des Herrn versammelt. Sondern dieses im Namen des Herrn versammelt sein ist vielmehr eine Frucht unserer gemeinsamen Jüngerschaft. Es ist eine Frucht unseres konkreten Christseins miteinander, füreinander. Es ist also eigentlich ein wirkliches Brüder- und Schwesternsein in der Nachfolge des Herrn. Es ist viel mehr als einfach nur so ein tröstendes Wort, tut mir leid, sind nicht so viele da, aber ist ja nicht so schlimm. Dieses im Namen des Herrn versammelt sein, so wie das in unserem Vers steht, ist etwas sehr, sehr Kostbares, sehr wunderbar, fantastisch. Es ist aber auch sehr teuer. Es kostet sehr viel. Es bedarf richtig viel Arbeit. Nicht an einem Projekt, sondern in mir. Wie diese Arbeit aussehen kann und was dieser Vers meint, wird noch mal ein bisschen deutlicher, wenn wir einen Vers anschauen im Johannesevangelium, wo ich denke, dass dieser Vers eine Entsprechung ist zu unserem Vers hier. Diesen Vers kennen Sie wahrscheinlich genauso gut. Am Ende der Fußwaschung beim letzten Abendmahl sagt Jesus, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr untereinander Liebe habt. Sie werden uns als seine Jünger erkennen. Warum? Weil er gegenwärtig ist, weil er mitten unter uns ist, wenn wir diese Liebe untereinander haben. Dann ist er da. Diese Liebe untereinander haben, wird aber etwas sehr Konkretes. Und Liebe untereinander haben geht auf jeden Fall nur, wenn wir Beziehungen leben. Liebe ohne Beziehung geht nun mal nicht. Also kann das in seinem Namen versammelt sein, nicht einfach von vorne verkündet werden oder angesagt werden. Es ist eine Wirklichkeit, die entweder da ist oder nicht da ist. Aber es wird nur dann eine Wirklichkeit, wenn die, die da sind, es aufnehmen, suchen, leben wollen. Wenn ihnen das wichtig ist, wenn sie sich da rein investieren und eben so leben, wie in diesen zwei Versen bei Matthäus und bei Johannes wir das sehen. Das heißt nicht, dass wir gleich fehlerfrei zusammenleben oder makellos, dass unsere Gemeinde oder Gemeinschaft perfekt ist. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Tatsächlich geht ja in diesem Zusammenhang Jesus davon aus, dass das Perfekte eben nicht da ist. Denn wo perfekt ist, braucht keiner jemandem etwas vergeben. Da ist ganz viel die Rede von vergeben. Und jedes Mal, wenn vergeben angesagt ist, ist irgendwas passiert, was nicht so gut war. Also nicht perfekt sein, ist komplett in Ordnung. Aber es ist ein beständiges von Herzen dem anderen vergeben und sich dem anderen öffnen. Und Petrus hat das wohl gleich verstanden. Denn als Jesus diesen Satz gesagt hat, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, hat Petrus eine Frage. Und die Frage ist ganz einfach: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? Das ist doch spannend, dass Petrus diese Frage genau an dieser Stelle stellt. Petrus wusste, dass dieses in seinem Namen versammelt sein, Zusammensein, etwas wohl mit Vergeben zu tun hat. Und dann sagt Jesus gleich: Hör mal, Petrus, 77 und diese ganzen Zahlen, nur mal Petrus sagt, gar nicht aufhören, immer wieder neu vergeben. Petrus fragt allerdings auch, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Oder, Klammer auf, meiner Schwester, Klammer zu. Das heißt, wie immer wir auch Bruder oder Schwester hier verstehen, es ist immer eine wirkliche Beziehung da. Nicht nur wir sitzen sonntags zusammen eine Dreiviertelstunde in derselben Kirche, sondern es ist wirklich eine Beziehung da. Und weil das so eine steile Ansage war, dass Jesus sagt, sag mal, Petrus, gar nicht aufhören zu vergeben, schiebt Jesus noch so ein Gleichnis hinterher von diesem unbarmherzigen Schuldner, den wir auch so gut kennen. Dem wird eine unglaubliche Schuld von 10.000 Talenten erlassen. Das ist eine Riesensumme, die er sein Leben lang nie zusammengebracht hätte. Und ganz froh und erleichtert geht er raus, sieht seinen Bruder, seinen Mitknecht, dem schuldet er eine winzig kleine Summe und er lässt ihn aber ins Gefängnis werfen und er lässt ihm diese winzige Schuld auf keinen Fall. Also dieses Vergeben hat offensichtlich sehr viel damit zu tun, was Jesus meint, wenn er sagt, in meinem Namen versammelt sein. Dann schauen wir also jetzt unseren lieben Vers an, dieser, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, Vers, und wir entdecken, dass er weder nett ist, er ist auch nicht wirklich oberflächlich, noch ist er einfach ein Trost dafür, dass nur wenige gekommen sind, sondern dieser kleine, oft zitierte, unscheinbare Vers ist im Grunde eine sehr radikale Herausforderung. Und wenn wir ihn anschauen, können wir ja einmal fragen, ob es wohl sein könnte, dass wir manchmal nur zwei oder drei sind, weil wir dieses mit dem sich in seinem Namen versammeln gar nicht wirklich ernst nehmen. Wenn wir das jetzt anschauen und gucken, wie ist das denn mit unserer Gemeindesymphonie bestellt? Was hilft ihr denn? Und was ist ihr denn abträglich? Und da hilft uns die Heilige Schrift sehr gerne weiter. Das Stichwort, das uns einander. Einander ist auch so ein unscheinbares Wort, aber einander hilft uns hier deswegen weiter, weil für dieses Einander immer mindestens zwei da sein müssen. Oder drei in seinem Namen. Und da klingt der Vers schon wieder in unserem Hinterkopf. Es braucht für jedes Einander ein wirkliches Gegenüber. Nicht ein einziges dieser Einander kann man allein verwirklichen. Wenn Sie in mancher Gemeinde sind, dann fühlt sich das so an, als würden sich die Gemeindemitglieder sonntags versammeln wie so freundliche Inseln, als wäre das so eine Inselgruppe in der Kirche. Man kennt den einen oder anderen, man grüßt ihn auch freundlich, man achtet aber auf genügend Abstand. Man hat auch sonst mit dem Leben des anderen nicht so wirklich viel zu tun, abgesehen von dem einen Projekt, bei dem man hilft oder wo man sich beteiligt. Aber ich gebe nicht unbedingt dem anderen Anteil an meinem Leben. Und lieben möchte ich ihn schon gar nicht. Das geht mit dem auch gar nicht, weil weißt du, was der sich geleistet hat? Oder, ne, und solche Geschichten. Dann sitzen wir schön verteilt in unseren Kirchen, nicht wirklich eng zusammen, und wir haben kaum wirklich eine Beziehung von Bruder und Schwester. Und dann wird dieses sich in seinem Namen versammeln natürlich sehr, sehr schwer. Ich möchte noch vielleicht ganz kurz so das ein oder andere dieser Einander einmal kurz erwähnen, kurz ansprechen. Das ein berühmtes im Johannesevangelium sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch. Neues Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ne? Neu ist nicht einander lieben, neu ist, wie ich euch geliebt habe. Und dann schaut man einfach, wie Jesus uns geliebt hat. Ach, und das möchte er wohl, dass wir jetzt den anderen so lieben, wie er mich geliebt hat. Oder im Römerbrief schreibt Paulus im 12. Kapitel, seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, gerne auch in schwesterlicher Liebe. Aber seid einander in geschwisterlicher Liebe zugetan. Dies zugetan ist ja nur kein kompliziertes Wort, aber das ist ein Aufeinanderzugehen, ein Miteinandersein. Und, schreibt er weiter, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Das wäre doch mal ein guter Wettstreit. Da fällt uns etwas ein, was uns in unseren Gemeinden nicht wirklich weiterhilft. Es gibt etwas, das unsere Gemeinde auffrisst und zerstört, wie der Krebs einen gesunden Körper. Das ist unsere Zweisprachigkeit. Wir sind alle zweisprachig. Wir sprechen unsere Muttersprache und wir sprechen über andere. Unsere Muttersprache, wunderbar. Unser Sprechen über andere, das ist das, was unsere Gemeinde zerfrisst, so wie Krebs einen Körper zerfrisst. Dieses Sprechen über andere macht die Symphonie unmöglich. Sprechen über andere ist ja nicht so interessant, wenn es um das Positive geht. Natürlich dürfen Sie gerne die positiven, wunderbaren, tollen Sachen von allen möglichen Leuten gerne verbreiten. Aber was so ein Kaffee, so ein Zusammensitzen, so ein kurzes Gespräch an der Straße so interessant macht, sind ja die negativen Sachen von den anderen. Und das frisst unsere Gemeinde von innen her auf. Deswegen lassen wir es einfach. Auch wenn uns dann gut 50-60% unserer Gesprächsinhalte abhanden kommen. Aber wir gewöhnen uns dran, es geht. im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, wir sollen nicht in Zwiespalt und keine Trennung haben, sondern er sagt, alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Das ist schön. Aber dazu muss man ja auch einmal wissen, was der andere denn überhaupt für eine Sorge hat. Da müsste ich ja sagen, was mich drückt, wo ich Hilfe bräuchte. Dazu brauche ich ja auch eine Beziehung. Und das ist auch uns in seinem Namen versammeln. Aber dann müsste ich ja zugeben, dass ich Hilfe brauche. Und dann ist es für manche noch einmal schwerer, Hilfe anzunehmen. Aber an diesem Punkt sehen wir so klar, dass wir wirklich noch ein gutes Stück unsere Instrumente stimmen wollen, stimmen müssen, weil das in nur ganz wenigen Gemeinden und Gruppen überhaupt stattfindet. Dass wir einander so viel Anteil an unserem Leben geben, dass der andere um meine Not weiß. Im Galaterbrief schreibt Paulus, wir wollen nicht prahlen, nicht miteinander. Nicht, das ist immer dieses Zwei, das Einander, Miteinander, Füreinander, immer zwei oder drei. Wir wollen nicht prahlen, nicht miteinander streiten, einander nichts nachtragen. Einander nichts nachtragen. In demselben Brief, im Galaterbrief, sagt Paulus, einer trage des anderen Last. Mittragen. Die Last von dem anderen. Meine Kinder sind weggelaufen. Meine Kinder wollen nicht mehr mit mir reden. Ich weiß nicht, wie ich mit meiner Mutter umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich das geregelt. Einander Anteil geben. Die Last des anderen mittragen. Philipperbrief schreibt Paulus, in Demut schätze einer den anderen höher als sich selbst. Wer ist in unserer Gemeinde der Wichtigste? Ganz einfach, der andere. Den anderen höher schätzen als mich selbst. Wenn wir das nur ansatzweise hinbekämen, wären unsere Gemeinden wie Leuchttürme, deren Anziehungskraft sich kaum einer widersetzen könnte. Im Thessalonikerbrief, im ersten schreibt Paulus, tröstet, ermahnt einander, tröstet und ermahnt einander. Im Hebräerbrief sagt er, lasst uns aufeinander achten, uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Es gibt ja noch viel mehr von diesen Versen, aber da wird ein bisschen, denke ich, sichtbar, was das denn eigentlich sein kann, dieses in seinem Namen versammelt sein, dieses uns einig sein, wo zwei sich auf Erden einig sind, wo diese Symphonie stattfindet, wo wir zusammenklingen, wo es ein Einklang wird. Betet füreinander, heißt es im Jakobusbrief. Betet füreinander. Da müssen wir dem anderen aber auch sagen, wofür? Wofür? Begegnet einander in Demut. Eben nicht stolz. Und die Demut heißt, ich gebe dir einen Anteil an meinem Leben. Ich riegel nicht alles vor dir ab. Ich habe keine Angst, mich dir zu öffnen. Du bist mein Bruder. Du bist meine Schwester. Wirklich. Der letzte Vers, den ich hier erwähnen möchte, steht im ersten Johannesbrief. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Im Licht leben ist das Gegenteil von wir verstecken Sachen. Das heißt, das Gegenteil davon, wir leben als abgeschottete Insel. Im Licht leben, wie er im Licht ist. Vielleicht sagen die dann, ja, in meiner Gemeinde, das geht gar nicht. Na gut. werden sie einfach hellhörig darauf. Denn das ist ein Leben, ein Gemeindeleben, wie Jesus das tatsächlich öffentlich sieht. Das ist das, was er wirklich meint. Und er ruft uns dazu und er hilft uns auch dabei. Also wir können darum beten, wir können uns danach ausstrecken, das suchen. Wir können damit bei uns anfangen. Wir können sehen, wie wir das umsetzen können, dann auch im Kleinen anzufangen. Vielleicht finden wir, vielleicht kennen wir jemand Gleichgesinnten, der auch gerne in dieser Symphonie immer mehr leben möchte. Dieses sich in seinem Namen versammeln ist sehr konkret und eine sehr harte und langwierige geschwisterliche Arbeit. Aber es ist durch nichts zu ersetzen. Wir können da nicht einfach drumherum laufen. Durch nichts ist es zu ersetzen. Und es ist das, was so viele Menschen suchen. Weil da, wo zwei oder drei versammelt sind und der Herr gegenwärtig ist, da begegnen sie diesem Herrn. Also wird dies, wir reden so viel von Neuevangelisierung, von Evangelisation, von Mission. Dieses in seinem Namen versammelt sein, ist das wirksamste, das effektivste und nachhaltigste Instrument der Evangelisierung. Viel effektiver als irgendeins der vielen Projekte, die wir hier und dort starten. Verstehen Sie mich nicht falsch, viele Projekte sind wirklich gut. Aber sie ersetzen dieses sich in seinem Namen versammeln niemals. Denn selbst wenn sie durch solche Evangelisationsprojekte jemanden erreichen, bringen sie ihn ja in ihre Gemeinde, in ihre Gemeinschaft. Und dann wird er dort suchen nach diesem gegenwärtigen Herrn, der da ist, wenn wir uns eben in seinem Namen versammeln. Missionarisch Kirche sein, so ein anderes Schlagwort diese Tage, heißt also nicht, unsere Gemeinde soll viele Projekte haben, sondern es heißt primär, dass wir uns wirklich wahrhaft in seinem Namen versammeln.
Vielen Dank, Herr Papenkort. Sie hörten einen Impulsvertrag von Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung zum Thema, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Stimmt das wirklich? Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Stimmt das wirklich? Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung ist uns zugeschaltet. Und ich begrüße jetzt die erste Hörerin, Frau Meier aus dem Raum Zwickau. Ich grüße Sie.
Guten Tag, hier ist Heidrun Meier. Ich wohne in Beiersdorf. Und ich gehe so gerne in die katholische Kirche. Hier ist ein evangelisches Gebet. Und ich bekomme in der Franziskuskirche in Zwickau bei den Herrn Pfarrer Mandler totale Hilfe in allen Bedrängnissen, die nun auch sind, sind auch Freuden. Aber ich danke herzlich für den Vortrag. Und ich finde das so gut mit dem Orchester, das zusammenstimmen muss. Mein Mann, der kennt einen Dirigenten, der verschiedene Länder zusammenbringt. Also ich möchte herzlich danken. Ich bin evangelisch und mich zieht es förmlich in die katholische Kirche rein. Zu Weihwasser, Rosenkranzgebiet, auch heute Morgen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ich gehöre eigentlich, ich bin eigentlich Außenseiter von den katholischen Orchester, aber ich bin gerne da drin und ich will mal herzlich danken.
Frau Meier, Sie sind ja Mitglied im großen Orchester der Nachfolger Christi, oder?
Danke.
Frau Meier, ich danke Ihnen für den Impuls. Herzlichen Dank und einen Gruß nach Zwickau. Herr Papenkort.
Ja, vielen Dank. vielen herzlichen Dank.
Das ist schön, wenn die Frau Meier bei dem Pfarrer alle Hilfe findet. Das ist ganz wunderbar. Nun kann der Pfarrer allerdings nicht alles machen und das ist auch nicht wirklich seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist eigentlich, dass er dieses sich gemeinsam, also im Namen des Herrn versammeln, ermöglicht. Also eben dieses Brüder- und Schwestersein, das einander dies und einander das, dass wir wirklich aufeinander zugehen. Wir sind das in unserer Kirche noch ein bisschen gewohnt hier und da, dass alle auf den Pfarrer schauen und das ist an gewissen Punkten natürlich auch gut, aber eigentlich funktioniert Gemeinde ja so nicht wirklich, weil wir dann manchmal im Schauen auf den Pfarrer dieses Miteinander dann doch wieder vermeiden oder ausblenden. Dieses Bruder- und Schwestersein. Der ist also einer zuständig, weil der wird dafür ja bezahlt, der hat das ja gelernt. Das ist wichtig, dass wir dieses Brüder-Schwester-Sein, dass wir uns nicht voneinander trennen, abgrenzen, sondern wirklich aufeinander zugehen.
Ich begrüße jetzt aus Saarbrücken die Frau Joost. Hallo, grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Papenkort. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt, mich hat der Vortrag ziemlich zentral getroffen. Ich habe dieses Gefühl der Geschwisterlichkeit, der Zugehörigkeit, der gegenseitigen Annahme und so leider nicht so häufig in der offiziellen Kirche erlebt.
Moment mal, die offizielle Kirche, das sind wir alle.
Gut.
Das sind schon wir alle.
Ich habe lange Erfahrung in den anonymen Selbsthilfegruppen. Und da ist mir also das am dichtesten begegnet, worüber der Referent referiert hat. Dieses nicht übereinander tratschen, sondern sich gegenseitig Anteil geben am eigenen Leben und das wertschätzen.
Ja.
Ich denke, dass Kirche zum Beispiel von diesen Gruppen, die nach dem 12-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker arbeiten, viel lernen könnte, wenn diese Art des Miteinanderseins und des Gesprächs der gegenseitigen, der gleichberechtigten Wertschätzung, der Offenheit, sich Anteil geben am eigenen Leben, wenn das mehr Einzug halten würde in den Raum der Kirche. Das wäre aus meiner Sicht ein großes Heilmittel für die mangelnde Geschwisterlichkeit zum Teil.
Ja, das ist ganz bestimmt, Frau Joost. Ich wünsche mir das ja auch mehr, aber der schnellste Weg, das zu sehen, ist, dass ich mich selber danach ausstrecke und das halt einbringe oder verwirkliche, so gut ich halt kann.
Ja.
Und wenn wir beide dann zusammen in der Gemeinde sind, Frau Joost, dann können wir beide uns ja schon einmal zusammensetzen.
Ja.
Dann sind wir schon mal zu zweit.
Ja.
Und dann, aber auch selbst wenn wir uns dann zusammensetzen, Frau Joost, dann werden wir uns an verschiedenen Stellen auch ein paar Sachen zu vergeben haben, weil das Leben halt so funktioniert. Aber es kann dann Wirklichkeit werden. Aber da müssten wir uns einfach treffen, wir müssten uns halt mal sehen. Sie würden meinen Namen kennen, ich ihren. Und wenn wir dann zusammen in die Kirche gehen, dann sitzen wir nicht wie zwei Fremde nebeneinander, sondern haben wir Anteil am gemeinsamen Leben. Das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist genau wirklich der Punkt, weil dann wirklich Leben wirklich entstehen, sich entfalten kann. Und nicht irgendein Leben, sondern tatsächlich eben das Leben unseres Herrn, um den wir uns versammeln und in dem wir uns halt dann versammeln. Das ist genauso, wie Sie das gesagt haben.
Ich danke der Frau Joost für Ihren Beitrag und auch die Empfehlung des 12-Punkte-Schrittes für die Christen bei uns. Herr Papenkort, jetzt habe ich mal eine Frage. Jetzt hat zum Beispiel Frau Joost einen Zustand beschrieben, dass in vielen Gemeinden wir ja nicht wirklich eins sind. Sie haben das die Inseln genannt in Ihrem Vortrag, dass wir jetzt gar nicht wirklich den anderen kennen und auch eigentlich gar nicht wirklich wissen wollen, was den umtreibt. Wenn das jetzt unsere Wirklichkeit ist, in unseren Gemeinden, in unserer Kirche, ist Gott dann nicht mitten unter uns? Ist er dann weg, weil wir dieses Kriterium seiner Anwesenheit, nämlich diese Einigkeit, gar nicht erfüllen?
Also Gott weg ist ja mal eine schwierige Ansage.
Nee, aber er ist dann nicht mitten unter uns oder sowas.
Naja, ich meine, das ist schon, also ich meine, seine Gegenwart steht jetzt auch nicht in unserem Belieben. Sie ist nicht verfügbar. Hm. Ja? Auch nicht durch eine bestimmte Abfolge von Handlungen oder irgendein System oder Schritte oder wie auch immer, so hilfreich das dann auch immer sein mag. Die Grundlage für unser Christsein ist und bleibt unsere eigene Bekehrung. Wir sind Brüder und Schwestern auf dieser Grundlage. Wir sind Christen, weil wir dem Herrn begegnet sind, weil er in uns lebt, weil wir unser Leben auf ihn ausrichten möchten, mit seiner Hilfe und Gnade und so. Und da wird dann dieses Miteinander überhaupt möglich. Aber es ist dann auch möglich. Nur wenn ich jetzt eine Gemeinde habe, wo sich am Sonntag, weiß ich nicht, 200, 300 Leute versammeln, dann ist es nur ganz schwer, dass es eine gewisse Anonymität überhaupt übersteigt, oder dass man da anders gehen kann. Wir brauchen halt Leute, die wir kennen, mit denen wir ein Stück zusammen unterwegs sein können. Und das können wir in jeder Gemeinde, sage ich jetzt mal einfach, können wir darum beten, wir können das suchen, wir können uns aufmachen, dass wir ein, zwei, drei, vielleicht fünf finden. Und dann muss das nicht immer sein, dass wir dann zusammen irgendwas Liturgisches machen oder irgendwas beten. Bitte gerne. Ja, wir müssen uns auch nicht jedes Mal über einen Bibeltext unterhalten. Bitte gerne. Aber wir können auch einfach zusammensitzen bei dem fettesten Sahnestück, das wir finden können, den größten Kaffee trinken dazu und uns einfach austauschen, Anteil geben an unserem ganz normalen Leben. Das, was in der Kirche stattfindet, wenn wir uns als Gemeinde versammeln, das fällt ja nicht einfach so vom Himmel, sondern es nährt sich ja, es entsteht ja aus dem, was jeder Einzelne zu Hause tut, lebt und dann mitbringt. Und dann, deswegen, wir sind ja nicht Gemeinde nur sonntags für eine Dreiviertelstunde, sondern ich bin ja in der Gemeinde, ich mit meinem ganzen Leben, mein ganzes Sein ist ja da. Und dazu gehört auch, dass ich im Moment gerade, weiß ich was, baue oder mein Auto repariere oder weiß ich was. Nee, das ist ein Ganzes, wo wir teilen, nicht so ein ausgegrenztes, so ein bestimmter Bereich meines Lebens. Und das, ich denke, in manchen Gemeinden, wenn da Leute das vielleicht entdecken, dass das wirklich wesentlich zum Christsein dazugehört, dann denke ich, kann das gut sein, dass wir es in der einen oder anderen Gemeinde wenigstens im Kleinen neu entdecken können, dass es wirklich neu aufbrechen kann.
Frau Walochny aus dem Raum Tübingen, wir sind gespannt auf Sie.
Ja, also guten Tag. Ich habe die Sendung leider erst um 10:30 eingeschalten.
Ja, dann bestellen Sie sich nachher einfach eine CD.
Hat mich sehr interessiert, weil genau dieser Punkt mich auch immer stört, wenn man in die großen Kirchen kommt. Da hockt in jeder Bank einer. Und möglichst dann doch nicht hintereinander, sondern weiter weg voneinander.
Man könnte sich aber im Friedensgruß die Hand geben, gell?
Bitte. Und ich war 10 Jahre Mesnerin. Und dann habe ich das so gemacht, ich habe an den Werktagen nur die Lichter da angemacht vor dem Ambo. Ich habe die Heizung nur so 6 Bänke etwa vor dem Ambo geheizt. Habe da Zettel hingelegt, hier ist geheizt. Und dann sind alle so langsam aber sicher nach vorne gekommen.
Subtil, würde ich sagen.
Da niedergelassen und jetzt bin ich nicht mehr Messner, die Kirche wird ganz beleuchtet, ganz geheizt, aber die Gruppe bleibt immer noch zusammen. Wir sitzen immer vorm Ambo und wenn wir aus der Kirche rauskommen, dann begrüßen wir uns, stehen zusammen, reden miteinander und das ist einfach schöner. Und wenn ich in eine andere Kirche komme, ich versuche immer in den Bank zu gehen, wo schon jemand ist. Diese Alleinraumsitzerei, das gefällt mir gar nicht.
Herr Papenkort.
Ja, weil das stimmt natürlich, ne, was die Frau Walochny sagt. Ne, dass man wenigstens mal zusammen sitzen, aber es meint schon noch wesentlich mehr. Es ist nicht nur eine äußerliche Veränderung, die das bewegt, dieses sich in seinem Namen versammeln. Es ist eine Bewegung, ein innen drinnen, von mein Herz braucht eine Veränderung. Nicht nur, dass wir zusammensitzen, das machen die auch im Fußballverein. Das machen die auch an anderen Stellen. Aber wir versammeln uns ja nicht wie beim Karneval, sondern wir versammeln uns halt, wollen uns versammeln, im Namen des Herrn, in seinem Namen. Und dann ist da noch einmal etwas anderes drin. Das ist nicht etwas, wo wir einfach uns dazu entschließen oder wo wir jetzt dann einfach was Äußerliches ändern. Sondern es ist zunächst eine Verwandlung von innen her, wirklich von dem Herrn, der in mir lebt und ich mein Herz und mein Leben von ihm gestalten lasse. Wir haben eben in dem Lied, das wir eingespielt hatten in der Pause, da hieß es dann, mach mich rein, mach mich heilig. Und der Punkt ist, dass wir das wohl gerne individuell veranstalten würden, aber der Herr hat wohl tatsächlich dieses Miteinander, nicht miteinander, dieses Füreinander des christlichen Lebens damit eingebaut. Also mach mich rein und heilig, aber gemeinsam und durch und mit meinen Brüdern und Schwestern. Dieses rein und heilig ist nicht ein abgeschlossenes Leben in sich selber, sondern rein und heilig schließt eben gerade mit ein, offen auf den anderen hin.
Vielen Dank, Frau Walochny, und ein Gruß nach Tübingen und vielleicht ein Tipp an alle Mesner in der kalten Jahreszeit, vielleicht die Kirche nur noch partiell zu heizen. So bringt man dann die Leute zusammen und vielleicht ist das auch die, naja, ein kleiner Anschub. Ich begrüße aus dem Raum München, nein, aus München direkt, Frau Renz. Hallo, grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Eva Renz. Grüß Gott, Herr Patenkotz. Mich hat sehr angesprochen, was Sie gesagt haben. Ich gehöre zum Pfarrverband Christus Erlöser und bin da in einer neokatechumenalen Gemeinschaft. Und das, was Sie gesagt haben, ist genau das, was wir lieben. Das heißt, ich war früher evangelisch, habe in dieser Gemeinschaft die katholische Kirche kennengelernt und habe vor allen Dingen diesen Schatz kennengelernt, was es bedeutet, Brüder und Schwestern zu haben. Weil wir sind eine Gemeinschaft von ca. 40, 50 Leuten, die unterschiedlichsten Typen, also wir sind verheiratet, nicht verheiratet, jung, alt, reich, studiert, nicht studiert. Und diese Konstellation, wir treffen uns zweimal die Woche, Mittwochs feiern wir zusammen eine Liturgie des Wortes, wo wir eben biblische Themen aufarbeiten und miteinander also die Wortliturgie feiern. Und samstags feiern wir zusammen die Pfortenmesse der Eucharistie und treffen uns dann so alle 1,5 Monate für einen Gemeinschaftstag, um uns auszutauschen. Und eben diesen Schatz, Brüder und Schwestern zu haben, die einen wirklich kennen in der Tiefe. Die, also zum Beispiel vor einem Jahr ist meine Mutter gestorben und ich habe Brüder und Schwestern, die wussten um meine Ängste, um meine Nöte, die sofort da waren, die eingetreten sind. Und auch die, Christus kennenzulernen als den, der nicht möchte, also der nicht den Anspruch hat, dass wir perfekt sind, ja, sondern sich geliebt zu fühlen als nicht perfekter. Und das mal auch, weil, wie Sie gesagt haben, im Kirchenverein, wenn man sich halt mal richtig daneben benimmt, dann ist man draußen. Wenn ich in meiner Gemeinschaft mal total mich daneben benimme, dann mache ich die Erfahrung, meine Brüder und Schwestern lieben mich trotzdem. Sie kommen und streiten mit mir und versöhnen sich mit mir. Und auch in, also für unsere Ehe, weil wir hatten, als ich damals in diese Gemeinschaft gekommen bin, sehr große Probleme in der Ehe. Wir sind jetzt nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet, haben 6 Kinder, die alle in der katholischen Kirche sind. Unser ältester Sohn ist im Seminar Priester zu werden. Und diese Fülle der Kirche kennenzulernen, gerade die Beichte und die Eucharistie, und das zu teilen mit Brüdern und Schwestern, das sie mitzunehmen in den Alltag, das hat mich ganz tief gerührt, was Sie gesagt haben, weil es genau unsere Erfahrung ist.
Da danke ich Ihnen. Herzlichen Dank, Frau Renz.
Wunderbar. Das war ein gutes Beispiel, Herr Müller.
Da gehen wir doch einfach mal nahtlos über ins Saarland zur Frau Meersmann, die letzte Hörerin für die heutige Sendung.
Ja, grüß Gott zusammen. Ich wollte einfach sagen, mit dem, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, das war jetzt richtig ein Geschenk, was da alles noch dahinter steckt, das zu hören. Ich habe mich 82, wie ich in die höhere Schule kam, als Jugendliche, einfach an dem Satz festgehalten, bei 3% Katholiken kam es halt auf jeden an. Und dann, wenn du nicht da bist, wer ist dann da? Keiner. Also hin. Ne? Das ist halt auch einfach, wenn es auch uns nur um, in Anführungszeichen, erstmal nur ums Messefeiern ging. Ne?
Ja, man muss ja irgendwo anfangen.
Genau. Das wollte ich einfach auch noch mit Ihnen teilen.
Danke sehr, Frau Meersmann.
Danke sehr, Frau Meersmann.
Gerne.
Herr Papenkort, jetzt... Jesus wusste ja, dass wir alle nicht perfekt sind.
Ja.
Und können Sie noch mal ein paar Hilfen, wir sind ja schließlich in der Lebenshilfe, ein paar erste Schritte sagen, hey, wie können wir da hinkommen, dass wir mehr zu diesem Einander kommen? Sie haben ja da zahllose Beispiele aus der Schrift gebracht, wie wir mehr zu diesem Einander kommen, wie man da so kleine, der Schwab würde sagen, kleine Schrittle, Hennerdepperle machen könnte.
Okay. Das eine ist, wenn Sie für die Gemeinde verantwortlich sind, also Pfarrer, Kaplan oder Pastoralreferent, wie auch immer, dann müssen Sie sich vielleicht noch ein paar andere Gedanken machen über das Gesamt der Gemeinde. Aber wenn Sie so ein normales Gemeindemitglied sind, wie ich, dann müssen wir uns zunächst einmal Gedanken über uns selber machen. Also nicht überlegen, naja, das wäre ja schön, das ginge auch, wenn der und der...
Man, die sollten doch erstmal...
Genau, die anderen erstmal und so. Das heißt, dass wir uns einfach davon verabschieden und sagen, okay, wo bin ich eigentlich? Wo bin ich? Ist da eine Sehnsucht in mir? Wenn er nicht da ist, dann bete ich zuerst mal darum, dass der Herr in mir lebt und mich öffnet auf den anderen hin. Ich persönlich bin nicht der Typ, der von sich ganz alleine auf den anderen hin aufgeschlossen ist. Ich bin tatsächlich auch viel eher eine Insel. Und ich brauche den Herrn dazu, dass ich den anderen wirklich so wahrnehme, auf ihn zugehe und mich dem anderen öffne. Das heißt jetzt nicht alles Mögliche ausschütte, aber jetzt nicht so einen Zaun um mich ziehe, sondern auf den anderen zugehe. Das kann ich nicht einfach so aus mir. Ich kann das nicht. Es gibt Leute, die können das, ich nicht. Und dazu brauche ich den Herrn. Also bete ich. Ich suche das, weil ich diese Gegenwart des Herrn mit dem anderen, durch den anderen erfahren möchte. Also, und dann werde ich auch sehen, wie da ein paar Veränderungen stattfinden. Eine Möglichkeit, dieses Gebet ganz konkret zu gestalten, ist, ich suche mir, von mir aus mit Hilfe einer Konkordanz oder wie auch immer, diese Bibelstellen, diese einander, miteinander Bibelstellen, oder wenn ich sie höre, dann markiere ich mir die und lasse sie einfach vorbeigehen und sage, okay, wie kann das stattfinden? Wie komme ich dahin? Herr, hilf mir dabei, das umzusetzen. Herr, kannst du mir jemanden schicken, mit dem ich dieses Einander wenigstens zu zweit ergründen, ausleuchten, umsetzen, bearbeiten kann? Wenn ich da anfange, ist der Herr sofort da. Es geht eben nicht um dieses Perfekte, sondern es geht, das hat die Hörerin, die, ich glaube, die Frau Renz war das, die hat auch gesagt, auch in der Gemeinschaft, ganz toll, aber wir müssen auch in der Gemeinschaft immer wieder vergeben. Die Gemeinschaft ist toll, aber nicht perfekt. Da knallt das auch. Das ist in Ordnung. Aber wir suchen gemeinsam da auf den Herrn hinzuwachsen. Wir können ja die Gemeinde, wenn da 150 Leute in der Gemeinde sind, dann können wir sich einfach vorne hinstellen und sagen, Leute, wir haben hier einen Vortrag gehört, wir machen das einfach ganz anders. So funktioniert das nicht. Aber wir können dann halt wenigstens zu zweit, dritt, viert, vielleicht wenn der Pfarrer das sieht, können wir vielleicht den Pfarrer direkt damit reinholen. Aber es ist ein Beginnen, und ein Beginnen nicht allein, immer ein Beginnen mit dem Herrn und bei mir und ihm erlauben, dass er mich gestaltet, formt, leitet, führt. Und ich möchte, dass wir, wenn das das Einzige wäre es von dieser Sendung, dass wir es auf den Schirm bekommen, dass dieses sich in seinem Namen versammeln, dieses einander, miteinander, füreinander, wesentlich zur Nachfolge gehört, wesentlich zum ganz normalen Christsein gehört.
Vielen Dank, Herr Papenkort. Ich nehme das einfach als ein Schlusswort,
gerne,
da wir schon ein bisschen in der Zeit fortgeschritten sind. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diesen einen Satz so unglaublich ausgeleuchtet haben. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf unsere nächsten, auf die nächste Sendung, die wir miteinander haben werden.
Oh, da freue ich mich auch, Himmler. Ich weiß schon, was kommt.
Ich noch nicht. Ich lasse mich überraschen. Ihnen gute Besserung. Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die Frau Renz, die hatte das vorhin gesagt, die hat zu spät eingeschaltet und würde gerne die Sendung vielleicht nochmal in ganzer Länge hören. Dazu gibt es eine Möglichkeit, Sie wählen einfach den Radio Horeb CD-Dienst an 08328 921 120. Dort können Sie sich eine CD telefonisch bestellen oder direkt von der Website von Radio Horeb unter www.horeb.org gehen Sie zur gewünschten Sendung. Daneben ist ein CD-Symbol, anklicken und schon bekommen Sie eigentlich die CD fast schon automatisch zugeschickt, müssen nur noch einen Namen und Adresse angeben. Wenn Sie mehr wissen möchten von Herrn Papenkort, wenn Sie sagen, Mensch, so ein Vortrag oder den Herrn Papenkort, den hätte ich mal gern bei mir in der Gemeinschaft oder in der Gemeinde oder meiner Firmengruppe oder wo auch immer, dann können Sie Kontakt aufnehmen mit Herrn Papenkort. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Webseite von der ICPE-Mission, die lautet ganz einfach www.neueva.de. Ein Wort, neueva.de. Oder Sie wählen einfach die Nummer des Radio Horeb Hörerservice. Die ist auch immer auf den ausliegenden Programmheften ausgedruckt. Die 08328 921 110 Radio Horeb Hörerservice. Dort erfahren Sie mehr über Michael Papenkort und das Institut für Weltevangelisierung und wie Sie ihn zum Beispiel und seine Frau buchen können für ein Seminar, für einen Vortrag, für einen Workshop, einfach um ja, neue Impulse zu bekommen. Mir bleibt jetzt nur noch, ja, mich zu verabschieden. Ihnen allen noch einen guten Tag, eine schöne Restwoche. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.